Backspin Sports Corner.
Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, I love sports.
Backspin
Sports Corner.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Sports Corner. Mein Name ist Nico Backspin, ich liebe US-Sport und deshalb sitze ich hier und ich habe jemanden an meiner Seite, der tut das genauso und deswegen passt darauf auf, dass das redaktionell hier alles funktioniert. Das ist Peter, schön, dass du wieder da bist.
Danke für die Einladung.
Du bist so emotionslos heute, was ist los? Du hast eine harte Woche hinter dir, oder?
Genau, Ausnahme ist, wir nehmen Freitagnachmittag auf und nicht Montagabend, wobei wahrscheinlich man jetzt eigentlich emotional wahrscheinlich anders begründen würde, dass Freitagabend eher... der emotionale Höhepunkt ist, aber nee, genau, auch gerade Arbeitstag hinter mir und da ist noch ein bisschen weniger Lücke dazwischen als sonst montags bei der Aufnahme, aber ich bin emotionsgeladen wie und je.
Ja genau, wenn ihr Peter mal persönlich kennenlernt, dann wisst ihr, dass er ein Emotionsmonster ist und vielleicht manchmal nur so klingt, als ob es nicht wäre. da ist auch schon unser Gast hier heute, der ebenso emotionsbeladen wird und hoffentlich mit uns heute eine Menge über US-Sport reden wird. Lackmann, Alter, bist du
hallo,
da?
Hallo Nico, hallo Peter, hallo, grüße euch.
Es ist so schön, dich da zu haben. Und das Schöne ist, wir haben schon so oft darüber gesprochen, denn irgendwann hat sich mal so das Fenster aufgetan, dass ich gemerkt habe, du bist auch ein bisschen drin in der Sache, hast auch Liebe dafür. Und wir haben so viele Sachen schon besprochen, was wir irgendwann mal machen wollten. Jetzt fangen wir mal mit dem Podcast an.
Ey, das ist auch mein erster Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
Ne? Allen Ernstes, Alter?
Krass,
das ist ist ja noch spannender.
Total.
Aber zum nächsten Album machen wir dann nochmal einen einfach. Dann
gerne.
So, wie sieht es da eigentlich aus? Kommt demnächst noch was? Ich habe gerade keinen...
Eigentlich bin ich auch so im Corona-Stopp irgendwie so. Du weißt, ich vertone mein Leben. Und da es momentan nicht viel Leben gibt, ziehe ich auch nicht viel Input, um viele Tracks zu machen. Ich habe ein paar Features gemacht, aber sammeln Sachen fürs Album fällt mir gerade schwer.
Das ist krass, das ist interessant, weil ich das nämlich so von bis höre. Ich höre Künstler, die genau das sagen, was du auch sagst. Und es gibt Leute, die sagen, dass sie da so produktiv sind, weil sie endlich mal gezwungen sind, im Studio zu sitzen. Aber du hast schon recht, wenn man Leben erzählen will, dann was erzählst du dann gerade?
Genau. Also es besteht die Möglichkeit, ein Corona-Album zu machen, wo du dich halt nur über das depressive Lockdown-Krisenmanagement halt auslässt, aber ich wollte ja ein Album, ich mache nicht so gerne Themen-Image-Sachen und denke, das wäre auch nicht der richtige Ansatz für ein Album jetzt, wo man nur negative Sachen erzählt, ne?
Du könntest dir aber auch überlegen, ein Album sonst nur über US-Sport zu machen und das finden wir nämlich heute raus, was da der Kernschwerpunkt sein könnte bei dir.
Ey, ich finde, das zieht sich durch meine Diskografie immer durch. Es gibt immer einen Track, wo immer eine NBA-Line fällt und immer ein Basketball-Name fällt. Damit bin ich aufgewachsen und das wird man auch in Zukunft immer haben. Also das gehört dazu, finde ich,
ja. Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn wir heute fertig sind, vielleicht fällt uns ja sogar noch ein EP-Inhalt ein, dass du einen Zwischenrelease bauen kannst.
Schön.
Ja, ich habe gelesen, First Draft Pick General, hast du schon 2017 deinen Song genannt.
Ja. Gibt auch MVP, All-Star, so wie LeBron, wie die Celtic oder Lakers. Also gerade Basketball, sehr basketballaffine Musik, finde ich auch, Hip-Hop, ne? Und ob es jetzt Kobe Bryant, Yao Ming, Emmanuel Ginobili, Tony Parker war, das waren alle schon Namen, die ich auf Tracks gedroppt habe. Und jetzt, um ins Detail zu gehen, und das wird auch in Zukunft immer so bleiben. Also ich kann das gar nicht so trennen, finde ich, ja.
Was ist denn so dein Einstieg mit US-Sport gewesen? Das ist klassisch. Also
tatsächlich bei vielen aus unserer Generation war das wahrscheinlich Jump Run mit Lou Richter, ne?
Ach,
sag dir das noch was?
Ja, logisch, Alter.
92, 93er Finals war das auf Sat.1, glaube ich, das erste Jahr, wo die Rechte bekommen haben und übertragen haben mit Lou Richter vor der Kamera. Und wenn ich mich das nicht täusche, war das die Bulls gegen die Sonics oder die Bulls gegen die Phoenix Suns. Ich weiß nicht, 92 oder 93. Das ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Finals ich da geguckt habe.
Und was hat dich gecatcht da?
Also ich habe Basketball gerne gespielt und das waren die ersten bewegten Bilder, die man hatte. Es gab ja im Deutschen keine Basketball-Bundesliga-Sportreportagen im Fernsehen. Es regierte immer König Fußball. Und wolltest du halt irgendwie bewegte Bilder vom Basketball sehen, war das die einzige Möglichkeit einzuschalten. Ich glaube damals noch samstags oder sonntags und dann hattest du ein, zwei Stunden Lou Richter, Jump Run und dann hast du dann Zusammenschnitte von den Spielen gesehen. Und das war die einzige Quelle, wo man das herhaben konnte. Also es hat mich schon sehr geflasht, muss ich sagen. Ne? Und auch sehr in diesen Bann hineingezogen, das dann auch halt irgendwie als Sport halt auch mehr wahrzunehmen. Vorher war es Streetball oder als im Sportunterricht oder wenn halt vom Fußball kamst, halt so eine Nebensportart mehr, ne?
Dann müsst ihr mir jetzt nochmal erzählen, letzte Woche bei der letzten Folge sprach Dennis Kotüm auch schon über die Sendung. Das heißt, es gab am Wochenende dann 2 Stunden Zusammenschnitt, eben der Finals, die ja aus, je nachdem.
Ach, ich glaube, das war über die ganze Saison. Die haben immer Spiele gezeigt. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie das lief, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass halt Sat.1 und Lou Richter, die waren früh dran und die haben dir dieses geile Gefühl von, obwohl die nicht so Hip-Hop waren, wie wir das waren, haben sie dir trotzdem das ganz geil verpackt. So erinnere ich mich nämlich dran. So.
Also für die Zeiten, wie stocksteif der deutsche Fernseher war, wohl war Lou Richter richtig der Anarcho.
Alter, ja, das stimmt wirklich, Alter. Das ist wirklich krass. Aber du hast ja auch selber gespielt, ne? Das ist ja so ein Faktor, der bei mir zum Beispiel nie stattgefunden. Also ich hab mehr Fußball gespielt, aber nicht Basketball. So,
ja. Ich habe Basketball gespielt, habe auch Verein mal reingeschnuppert, auch Streetball-Turniere gemacht und immer von den Größeren auch da gelernt. Es gab halt in Witten immer nur 1-2 Freiplätze, aber der nächste Basketball-Bundesligist war Brandhagen, glaube ich, zu der Zeit damals, an Phoenixhagen. Und auch da hat man mal geschnuppert. Ich habe die Harlem Globetrotters da gesehen, ich habe die griechische Nationalmannschaft da mal spielen sehen. Nee, Quatsch, die habe ich in Dortmund spielen sehen. Aber es ist ein bisschen Brachland gewesen früher, ne? Also was Basketball gab, Ich erinnere mich, dass es damals ein Streetball-Turnier gab, Anfang der 90er von Adidas. Und dann hieß es wirklich Streetball. Und da haben auch Freunde von uns, auch Dieke übrigens von der Bunkerwelt, hat damals mitgemacht. Und die haben sogar als Finalistin sogar zu den Finals nach Berlin gefahren. Halt.
Ah, krass.
Ja, ja, die waren richtig gut. Also die haben richtig Talent gehabt, richtig Ambitionen auch. Und das war alles, was ging so in Berlin.
Ich hätte gern mal ein Streetball-Turnier mitgespielt irgendwann. Ich fand das so geil, diese 3 gegen 3, aber ich war einfach zu schlecht dafür.
Ich war auch zu schlecht. muss man so sagen. Zu schlecht und zu klein waren wir.
Ja, wie ist deine Dreierquote?
Das ist meine einzige Hoffnung mal gewesen, Dreier machen, aber naja. Hast du drei auch, was war deine Dreierquote? Was hast du gefragt, Peter?
Ja, ist nicht so gut. Ich war tatsächlich eher der Nico Gallis. Ich hatte eine hohe Sprungkraft. Ich war zwar klein, aber ich habe halt mit Energie alles wettgemacht und so. Und viel gewuselt und schnell war ich. Antrittskraft und Penetration zum Korb, auch gegen die Großen. Aber irgendwann können das die anderen auch. Und dann zählt halt dieser wunderschöne Spruch, you can't teach height. Ne? Du kannst einem also Größe nicht beibringen. Und irgendwann sind die Großen einfach halt auch besser als du. Die können dann auch alle Tricks und trainieren und haben auch einen guten Schuss. Und dann stehst du halt hinten an.
Ja. Also führte dann der Weg über Basketball zur NBA oder war es andersrum?
Also ich habe Basketball direkt mit NBA verbunden, ne? Und erst danach den deutschen Basketball kennengelernt und deutsche Vereine, weil halt auch bei uns in Witten tatsächlich Fußball immer regiert hat. Alle meine Freunde waren im Fußballverein und ich weiß nicht, wie es bei dir war oder bei euch war. Es war total schwer, irgendwie 5 Leute zusammenzukriegen, um halt 5 gegen 5 Basketball zu spielen. Deshalb hat sich ja, glaube ich, dieses 3 gegen 3 so etabliert, ne? Du brauchst halt nur noch 2 weitere Homies, um ein Team zu haben. Und dann ging das halt relativ fix auf den Körben, immer auf allen Korb 3 gegen 3. Das war so die Notlösung für eine lange Zeit.
Hast du auch andere Sportarten irgendwie für dich entdeckt oder nur die NBA quasi?
Im Verein oder als Freizeit jetzt?
Ja, generell so US-Sport drüben gucken, so NBA war ja schon präsent, aber
NBA, danach kam Football und danach kam Baseball und ganz am Ende Eishockey und das zeigte sich dadurch, dass ich für meine Xbox halt tatsächlich von 2K, dem Publisher, alle Spiele mir immer geholt habe. Also auch wenn ich sie nicht so viel geholt habe, nicht so oft gezockt habe, ich habe mir immer jährlich zum Erscheinungsdatum das Basketballspiel geholt, das Football, Madden, das Eishockey und dann gab es auch 1-2 Sparten oder 1-2 Jahre, wo man ein Baseballspiel rauskam. Also ich glaube, das neueste momentan ist 2021 The Show und das ist auch lizenziert MLB so und Major League Baseball und wenn man sich durch alle Regeln gefuchst hat und das so ein bisschen verstanden hat, super Killer, also da macht das super viel Spaß.
Du bist ein derber Typ, Alter, weil es ist genau das Gleiche bei mir auch. Ich habe meine Karriere quasi mit NHL-Hockey angefangen, als es das gab. Bei mir waren es die EA Sports Spiele, also die EA Sports Spiele von Electronic Arts alle. Bei 2K war es eigentlich das NBA-Ding, was irgendwann, das sagt ja EA auch selber heute, das hat 2K, macht 2K einfach besser. besser. Da haben sie dann irgendwann aufgehört, quasi ein Battle zu machen. Madden, NFL, so Baseballspiele. Es war früher geil. Ich habe also auch in den ganz frühen Jahren, ne, Gameboy, bin ich rüber und bin durch diese GameStop-Läden oder wie die hießen und bin durch einen nach dem anderen, um irgendwo ein Baseball-Gameboy-Spiel zu kriegen und so.
So Rarität. Das ist bei mir genauso Nico gewesen, wirklich. Und kann ich nur unterschreiben. Und ich erinnere mich noch zu einer Zeit, zur PlayStation-2-Zeit, bevor EA die Rechte vom Madden bekommen hat, gab es als Publisher von 2K noch tatsächlich ein separates Football-Spiel. Es hieß 2K ESPN Football. Also richtig mit dem lizenzierten Sportübertragung von ESPN hast du nur auf Amerikanisch bekommen und du musstest halt zu den GameStop-Laden gehen und tatsächlich die importierte Version aus den USA bestellen. Und da kannst du mal schon sehen, wie viel Nerdigkeit halt bestanden hat, um sowas halt irgendwie an den Mann zu kriegen. Das gab es damals auch, da gab es vielleicht DSF noch danach, nach Lou Richter gab es noch DSF. Immer so eine Stunde Football und Basketball und vielleicht mal Baseball, aber wenn du das irgendwie teilhaben wolltest, musstest du das auf der Konsole spielen halt.
Ey, ich sag, wie es ist, ne? Jetzt erzähle ich mal einen kleinen Schmuck aus meiner Jugend.
Ja.
Ich sag anderthalb Mal sitzen geblieben, weil ich auf dem Gymnasium war, einmal sitzen geblieben, hätte beinahe eine zweite Ehrenrunde gedreht. Und das waren die Jahre, in denen ich am stärksten in NHL-Hockey war.
Na klar.
Ja, ich auch, Gymnasium, ich auch sitzen geblieben und dann ich auch die ganze Zeit nur Basketball gezockt.
Scheiß drauf, aber dafür kann ich das. So, es ist schon bitter, Alter. Aber geil, geile Geschichte.
Ich bin nicht sitzen geblieben, aber ich war auch nie der Beste in NHL. Auf
ja,
der
siehst du, hättest du mal in Schule
richtig, genau.
Schule investieren, dann wärst du auch besser geworden daran. Ey, ich habe hier auch schon mal erzählt in der Runde, aber ich habe dann irgendwann während des Zivildienstes einen guten alten Freund kennengelernt, der überhaupt nichts damit zu tun hatte, aber wir dann gemerkt haben, wir sind beide auf NHL-Hockey hängen geblieben. Und dann haben wir uns jahrelang immer wieder das neue Ding geholt und haben immer Toronto Maple Leafs gegen Detroit Red Wings gespielt. Haben uns immer getroffen, gekocht, gegessen oder so und dann immer einmal Stanley Cup Finals nach dem anderen durchgezogen. Das haben wir bestimmt
Cup waren die Finals, genau.
Krass, über 10 Jahre haben wir das durchgezogen. Das hat dann auch bis ins Normale, wir waren in anderen Städten unterwegs, sondern das ist trotzdem uns immer verbunden, dass wir uns irgendwann getroffen haben, um NHL-Hockey zu spielen.
Das war Wahnsinn. Geil. Hast du das immer aus Hamburg erlebt? Gab es in Hamburg nicht auch einen Bundesligisten im Eishockey?
Ja, die Freezers. Also als DEL.
Deutsche Eishockey-Liga.
Ja, genau. In der war es, das waren auch große Zeiten. Die hatten die Münchner Lizenz geholt und sind dann hier auch recht, das haben die den Titel geholt, aber immer Playoffs und so. Das war schon, das war schon eine gute Zeit, hat Spaß gemacht.
Kann ich mir vorstellen.
Aber hast du denn auch über die Zeit irgendwo für dich Teams entdeckt, die für dich wichtig waren?
Deutsche oder Ami-Teams
jetzt? Wir sind im US-Sport.
Ich sag ganz ehrlich, ne, dadurch, dass alle auf dem Michael Jordan-Film waren und ich vom Charakter her immer so der Underdog-Unterstützer bin, ne, war ich immer auf der anderen Seite der Finalisten. Wenn die jetzt gegen Charles Barkley in den Finals standen, war ich für die Phoenix Suns. Und 96, 97 erinnere ich mich noch an die beiden Jahre gegen Utah Jazz in den Finals. Mhm. Und alle haben die Utah Jazz gehasst. Aber ich fand es so geil, ich wusste das vorher nicht, dass zum Beispiel John Stockton und Karl Malone, dass die halt Stockalone genannt wurden. Und ich fand es einfach so geil, das kannte man aus dem deutschen Sport nicht, dass eine Zweierbeziehung zwischen zwei Sportlern so verinnerlicht wurde, dass die gemeinsam Spitznamen bekommen haben. Stockalone, dieses Pick-and-Roll-Play von denen. Das war etwas, was ich auf dem Freiplatz auch gemacht habe, ne? Und das war etwas, was mich jetzt so aus der Underdog-Perspektive immer für die vermeintlich kleinere Mannschaft und für den schwächeren Gegner halt hat immer sympathisieren lassen. Also Utah Jazz war tatsächlich nicht in Mode, aber war lange Zeit mein Favorite. Ne? Also Trikots, die Spiele sehen, die Spielzüge nachmachen, das ganze, die hatten ja nicht viel Star-Image und Star-Kultur, aber während alle anderen halt den Michael-Jordan-Film gefahren sind, war ich halt immer auf der Seite des Underdogs halt. Das ist, was glaube ich, so was die ersten Jahre sich so durchgesetzt hat, bis halt Kobe Bryant und Shaq kamen. Ne? Da war ich dann auch auf deren Seite, das war ganz klar.
Ja, Julian, das ist ja auch gerade das heiße Team der Stunde. Also stehen gerade ganz oben in der Regular Season oder mit ganz oben, obwohl die eigentlich gar nicht so den klassischen Starspieler haben, sondern da eben bei sich selber das Team aufgebaut haben über Jahre.
Ja.
Das war auch früher das Gleiche. John Stockton hätte dir auch, wenn er nicht ein Basketballtrikot angehabt hätte, auch locker und leicht eine Versicherung verkaufen können.
Total.
Und Karl Malone sah eher so aus wie klischeehaft wahrscheinlich irgendeinen anderen Job zu machen, aber nicht wie ein fancy, cooler, mega angesagter Basketballer. Aber die beiden waren, das ist auch noch ein Fun Fact, der sehr traurig ist. Ich glaube, das sind die Spieler mit den, also die erfolgreichsten Spieler der 90er in der NBA ohne Titel.
Weil das mag sein. Also John Stockton ist immer noch Career Assist und Steal Leader und Karl Malone ist, glaube ich, die zwei inzwischen unter den Punkten oder so. Ne? Ja, und die haben nie einen Titel gewonnen. Und da kannst du mal sehen, was Konstanz und Beständigkeit halt irgendwie 18 Jahre. Ich glaube, ein Fact ist, glaube ich, John Stockton hat, glaube ich, 23 Jahre bei Utah gespielt und er 22 Mal in die Playoffs geführt. So kommen die Rekorde halt zustande. Wenn du jedes Jahr nochmal 80 Partien in den Playoffs dazu tust oder 60, so summieren sich Pünktchen für Pünktchen und Assists und Assists und Steals von Steals und also Steals zu Steals. Und ich habe die damals sehr gefeiert. Ey. Ich hatte halt einen Homie, mit dem ich immer gespielt habe und wir haben immer das Pick and Roll imitiert, ne?
Geil. So, das habe ich nämlich früher noch nicht. Ich habe so noch nicht so viel darüber verstanden. Ich bin Knicks-Fan, seitdem ich Familie drüben und dann davon infiziert wurde und vor allen Dingen auch ein bisschen dieses Underdog-Gefühl gegen Michael Jordan. Ich liebe Jordans Sneaker, Dreier, Vierer. Ne, da
ich mit. Aber ich liebe den Dank von John Starks.
Ja, Digga. Das ist mein Mann, Alter, was ist los hier? Was ist denn das heute für eine Folge? Das ist er. Und jeder, der den sieht, sagt, ja, der dankt ja gar nicht über Michael Jordan. Das ist ja nur halb. Und ich so, John Starks dankt über Michael Jordan. Und deswegen ist er der Krasseste.
Auf jeden.
Aber da habe ich auch sehr mit gelitten. Aber geil.
Beschreib mir den Dank einmal kurz.
Was du hast den Dank oder was? Du zeigst ihn jetzt?
Nein, wenn jemand den erklärt, dass auch die Leute, die zuhören, den einmal
das
nachvollziehen
Das ist geil
können.
Einfach, das ist irgendeine Szene aus, guck mal, da muss man ja noch kurz zusammenfassen, Peter ist ja ein bisschen jünger, deswegen muss man ihn ab und zu abholen. Das ist in diesen Jahren gewesen, wo nun einfach, was auch den Utah Jazz passiert ist, du kannst halt der geilste Duo sein der Welt, wenn auf der anderen Seite Michael Jordan steht, gewinnst du halt keine Titel, Punkt.
Schwierig,
und wenn du halt die krasseste Bad Boy-Truppe nach den Detroit Pistons in den Ende der 80er hattest, und das waren die New York Knicks, das war einfach eine, das war wie eine Säufer-Räufer-Truppe ohne Saufen, die einfach alles kaputt gehauen haben, was da sich über die Jahre zusammengesammelt hatte an Typen Anthony Mason, Charles Oakley, John Starks, aber auch Pat Ewing.
Sag noch drei Namen.
Ich überlege gerade, das ist immer ein bisschen, ich muss immer aufpassen, dass ich sie nicht in die falschen Jahre bringe.
Chris Childs.
Der Point Guard zu der
Xavier
Zeit.
Xavier McDaniels, glaube ich, hat da gespielt. Oder hieß der nicht Xavier McDaniels? Der hinterher bei den Supersonics gespielt hat. Tut mich auch schwer mit den Namen, wenn sie 20 Jahre zurückliegen. Ne?
Digga, aber es gab halt Zeiten, da hast du halt, wenn du gegen New York gespielt hast, musstest du erstmal versuchen, an John Starks vorbeizukommen und Anthony Mason. Und wenn du das geschafft hast, bist du halt gegen Oak Tree oder Pat Ewing gerammt. Und die haben dir einfach wehgetan. Und es gibt so geile, also selbst wenn du diese Jordan-Doku guckst, da gibt es so geile Szenen über diese Duelle, die dir beim Zugucken wehtun. Und ich habe diese Jungs dafür geliebt, dass sie so harte Motherfucker waren, die sich einfach gegen Michael Jordan und die Bills gewehrt haben.
Ja, total.
Und das hat also, trotzdem
das ist der New Yorker, also vor allem angepeitscht durch den Madison Square Garden, dass du so viele Leute hast, die dich halt so pushen bei jeder Aktion, den Schiri ausbuhen, das gegnerische Team ausbuhen, hat sich diese härtere Gangart von Basketball tatsächlich da etabliert. Also man könnte fast sagen, von den New Yorker Street Courts ins Madison Square Garden war diese Defense-First-Mentalität, Hustle, Basketball, Spiele in den Mid-80ern Punkten und so, das war da, hat sich da halt irgendwie festgesetzt. Und manchmal war das nicht schön anzugucken, weil es, wie du gesagt hast, ein Hau-drauf-Basketball war. Knüppelharte Defense, no blood, no foul, wie die Amis so schön sagen. Ne? Aber das hat die Leute zusammengeschweißt, hat man das Gefühl gehabt. Sowohl den Fan, ne, auf der Straße im Madison Square Garden, als auch die Mannschaft so. Man hat das Gefühl gehabt, das waren da sind, weiß ich nicht, Freunde fürs Leben entstanden oder Mentalitäten haben sich da so herausgebildet, Charakter wurden da gebildet. Das sind alles Charakterspieler, die da Nico jetzt auch aufgezählt hat. Mhm. Keine von diesen so gesagten, die man so heute oder damals auch, es gab damals auch schon Schönspieler, Highflyer und Softest-Spieler und so, aber das trat alles nicht auf die New York Knicks zu halt.
Nee, und ich glaube, ich würde eine steile These erheben, auch wenn ich nicht oft im Stadion war, dass trotzdem das, was über die Zeit natürlich noch durch zusätzlich Touristen gekommen ist, aber dass diese Unzufriedenheit der New Yorker über ihr Team für bestimmt 25 Jahre oder 20, 25 Jahre auch daher rührt, weil sie halt diese Knicks kannten. Und wenn es danach Teams gegeben hat, die sich einfach nicht den Arsch aufgerissen haben, dann war New York sofort beleidigt. Das geht jetzt ja gerade wieder los. Dieses Team, diese Saison, das ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Knicks wieder ein Team haben, wo die Leute auf einmal, leider sind sie nicht drin, aber wo sie Bock drauf haben, weil sie merken, das ist ein Team. Also
man merkt
krass.
Eindeutig, dass Tom Thibodeau die Defense, also der ein ausgesprochener Defense-Fuchs ist als Coach, ne, Defense-Mentalität hat und dass er denen zum ersten Mal das Gefühl gibt, den Leuten und den Spielern eine Spielkultur reingebracht zu haben, die halt über den Einsatz gehen. Ich glaube, ich habe letztens noch mit einem Homie von mir gesprochen. Wir spielen ja immer Basketball mit dem ganzen Trupp und so. Und er hat mir gesagt, dass die New Yorker in der Defense Efficiency und im Defense Rating jetzt, glaube ich, unter den ersten drei stehen dieses Jahr wieder. Und da merkst du, dass wenn du auch vorne mal nichts klappt und du nicht so die super talentiertesten Spieler hast oder die Steph Currys, die in der heutigen Zeit die Dreier regnen lassen, dass du halt immer eine Chance hast zu gewinnen, wenn du gemeinsam über die Defense kommst. Und diese Mentalität merken die Leute im Madison Square Garden oder würden sie jetzt merken, wenn zu Corona-Zeiten wieder Leute reingehen dürften, was denen auch heutzutage ein bisschen fehlt. Ich bin überzeugt, dass diese junge Mannschaft noch ein bisschen mehr grinden und hustlen könnte, wenn die dieses alte Gefühl des Madison Square Garden haben würden, wenn die heute spielen würden. Die spielen eigentlich vor leeren Rängen und reißen sich den Arsch auf. Würden die jetzt sich den Arsch aufreißen und von der Halle spielen, die sowas total verehrt und pusht, dann wird das sich noch mal steigern und multiplizieren. Du weißt gar nicht, was dann los wäre in New York. Ne? Da wird dann wieder eine Kultur heranwachsen und Leute würden sagen, das ist der Mann, das ist unser Enforcer, das ist unser Defense-Rückgrat, das ist unser Mann fürs Grobe. Und all diese Sachen würden zum Greifen kommen, so wie so kleine Zahnräder. Und da merkt man auch, was du auch gesagt hast, Peter, wie wichtig gutes Coaching ist, weil die Utah Jazz haben eigentlich auch keinen Starplayer, aber die funktionieren über ihr Coaching mit Quinn Snyder und über die Defense mit Rudy Gobert, der so als letzter Anker halt irgendwie den ganzen Laden zusammenhält, die funktionieren. Und auch wenn es mal vorne irgendwie nicht 20 Dreier fallen, lassen die sich immer noch eine Möglichkeit offen, ein Spiel zu entscheiden, weil die halt zusammen verteidigen. Ne? Und das ist ganz wichtig heutzutage, finde ich auch.
Ja, Stichwort Madison Square Garden. Warst du schon mal drüben? Hast du schon mal ein Spiel live gesehen?
Ich?
Du?
Nee, ich war noch nicht drüben, nee. Ich weiß gar nicht, ob ich reinkomme mit meinem Vorstrafenregister.
Du, das aber, wenn dann, also unschuldig meistens, oder?
Ja, nee, Quatsch, aber ich habe ein paar Einträge, die blöd waren, aber das war jetzt ein blöder Witz. Ich glaube, das ist nichts, was mich da hindert, reinzukommen. Also,
nee, obwohl ein Führungszeugnis schon ein Faktor sein kann, ne? Das ist so absurd.
Aber heutzutage, weil der digitale Fingerabdruck, dass sie nicht so Gläser machen und wirklich alles wissen können. Aber ich glaube, mit 2-3 BTM-Einträgen kommst du dann noch locker rein.
Aber wieso? Wieso nie, wieso früher auch nie? Wieso nie Stadion oder irgendwie mal USA?
Wir haben das Geld auch nie gehabt früher. Also wir waren nie so eine reiche Family, habe ich das Gefühl gehabt. Also früher zumindest.
Ja. Jetzt bist du richer, jetzt bist du Million-Dollar-Rapper.
Nein, Quatsch, Mann. Mir fehlen total die Live-Aufnahmen von Corona und Spotify wiegt das bei mir lange nicht auf, aber ich bin noch im Gegensatz zu anderen Leuten gesegnet und gebläst und wir haben viel Rückhalt und viel unterstützen uns gegenseitig. Ich habe ein paar Feature-Tracks verkauft, mache viel Features, habe viele Feature-Anfragen, Gott sei Dank, wo die Leute in den heutigen Tagen auch anfragen und ganz klar als erstes fragen, hey, wir würden gerne einen Feature-Part von dir kaufen, wie kommen wir ins Gespräch, wir haben sonst keinen Kontakt zur Szene und da macht es Instagram und die digitale Welt halt möglich, dass die Leute mit dir in Kontakt kommen. Früher hast du einen auf dem Jam gesehen und da herrscht irgendwie dieser Mindstate von, hey, ich würde gerne jedes Feature umsonst auch heute noch machen, lass mal in Kontakt gehen, lass mal auf ein Konzert treffen, dann geht man ins Studio gemeinsam, tritt mal vielleicht ein, zweimal gemeinsam auf und schon existiert da irgendwie so ein Band zwischen den Leuten, wo man auch sich schwerfällt, dann Geld anzunehmen. Aber viele von heute sagen so, ey, es ist ein ganz legitimes Mittel, jemanden nach einem Feature anzufragen und dann halt irgendwie 1.000, 1.500 Euro für einen 16er mit nach Hub zu bezahlen. Und ja, da bin ich sehr dankbar dafür, ne, dass das auch Leute sind, die mich anfragen, die zum Beispiel in den Mid-30ern sind heutzutage und sagen, ey, wir sind so lange raus aus dem Hip-Hop-Film, wir machen das nur noch für Hobby, aber wir träumen schon seit 10, 20 Jahren vom Lackmann oder vom Kreuz und Jakob-Feature. Und da es heutzutage keine Schnittstelle, keine Plattform mehr gibt, wo man dich treffen kann, außer auf Jams, es findet quasi keine Kultur in Plattenläden statt, dann haben die Leute nur noch die Möglichkeit, auf Instagram mich zu fragen, und ich bin der Letzte, der dann nicht antwortet. Also ich antworte grundsätzlich jeden, und wenn dann irgendwie kein Fremdscham-Faktor ist und man sagt, ey, da muss ich mich wirklich verstecken, dann reicht mir das. Da bin ich gerne dabei, Träume zu verwirklichen und zu sagen, ja, wir machen gerne einen Song, kein Problem.
Ja, weißt du, was daran auch wirklich das Wichtige ist, was ich finde, wenn jemand wie du über 20 Jahre quasi in seinen Hip-Hop Dues-Pay-Fonds mit eingezahlt hat, dann ist es nur Ehrerbietung genug, wenn heute jemand der Meinung ist, er möchte gerne mal mit dir zusammenarbeiten, dass es dann vielleicht auch mal genauso viel Ehrerbietung zurück ist, wenn dann da auch mal für ein Honorar
fließt. Vielen Dank, für die, ich weiß ganz genau, das ist wie so eine Rentenkasse, in der man eingezahlt hat, weil du gesagt hast, den Pay-Dues-Fonds, vielen Dank, das sehe ich genauso. Also die Leute wissen das zu schätzen, und bei jeden, ich sage den allen, obwohl das ein Geschäft ist, so bleiben wir trotzdem auch nach dem Track in Kontakt, und ihr könnt mich immer anrufen, wenn ihr eine Frage habt, geht es um Sound, Mixen, Mastering oder mal einen Vorschlag oder wie findest du den Beat oder sei es whatever. Für mich ist wichtig, das Menschliche mit dem Geschäftliche zu kombinieren, und dann habe ich auch gar keine Scham, halt irgendwie 1000 Euro für einen 16er zu verlangen. Und zumal mir voll viele Leute sagen, ey, 1000 Euro nur, das ist fair. Das ist fair,
sagen die. Hiermit haben wir dann noch offiziell bei Backspin Sports Corner für euch den Preis, wenn ihr ein Lackmann-Feature haben wollt. Den lassen wir auch noch mit drin. Wir versuchen immer wieder die Brücke zu kriegen, denn ich pass mal auf, ich baue jetzt eine fiese Brücke. Ein Drake-Feature ist teurer. Ja. Der ist aber genauso Basketball-Fan wie du.
Ja.
Du hast ja selber gesagt, noch nicht in den Staaten gewesen, noch nicht im Stadion. Das heißt, das ist ja schon mal irgendwas, was auch nochmal passieren muss. So oder so, diese Verbindung, das kriegst du aber auch mit, ne? Wie fühlst du das, wenn du so siehst, so Drake quasi in Reihe 1 nimmt maßgeblich Einfluss auf den Ausgang der Finals, wenn er sich mit gegnerischen Spielern anlegt und so.
Ich hasse das richtig, ey.
Dass er das ist oder generell, dass Leute sich einmischen?
Ich finde das blöd, ehrlich gesagt. Ey.
Warum?
Wenn er so den gegnerischen Starspieler frontet halt so und den halt ins Ohr schnauzt. Ja, ich finde das total blöd, ehrlich.
Ich verstehe gut. Ja, du hast moralisch voll alle Punkte in der Hand. Da kann ich nur die weiße Fahne schicken. Aber ich sehe diese Bilder und denke mir so, Alter, der Typ ist halt Toronto, er liebt diese Stadt, er will alles dafür geben, und entsprechend macht er das auch in Reihe 1.
Weißt du, wen ich cooler finde da zum Beispiel? Diesen Sick mit dem Turban, der hinterm Korb sitzt. Von Toronto. Du kennst doch diese Sikhs, diese Religion, die sich Turban um ihre Haare geschrumpft haben, wo man leicht sagt, das ist ein Inder oder ein Araber.
Ja.
Der sitzt hinterm Korb, hinter der Korbanlage bei Toronto. Der hat auch Front Seat, bezahlt auch seine, den wirst du auch gesehen haben. Klar, der macht genau das, der ist genauso fame wie Drake, aber der sitzt halt 2, 3 Reihen hinter der Korbanlage, und die Kamera und die Kisscam und alle anderen, die schauen auch oft genug auf den, wie er halt bei den Freiwürfen immer wedelt und so. Aber bei ihm ist mir das 10-mal sympathischer, weil er sich nicht so aufspielt wie Drake. Ne? Und Drake macht das halt mit so einer Fancy-Attitüde. Der Typ schimpft auf die Schiris, also dieser Sick, ich kannte auch mal den Namen, und der ist auch so ein bisschen Fame inzwischen geworden, weil es halt in der digitalen Welt voll viele Memes und so auch um den Globus ging, wie er halt bei den Toronto Heimspielen seine Mannschaft pusht. Trotzdem ist das sympathischer und nicht so cheesy wie ein Drake, fand ich halt so. Der hat das irgendwie noch ohne Kalkül gemacht und sitzt da bestimmt seit 20 Jahren und macht das halt so.
Ich glaube, es liegt aber daran. Naf
ist er.
Ja, wie heißt er?
Naf Batia, würde ich ihn aussprechen. Das ist ein Wikipedia-Eintrag als Superfan der Toronto Raptors, Kanadier.
Superfan der Toronto Raptors, genau.
Das ist das Schöne an dem Format hier. Während ich hier wahllos und willkürlich Halbwissen verbreite, sorgt Peter mal dafür, dass das hinten noch ein bisschen Fundament kriegt. Aber ich glaube, ich habe diese Sympathie für Drake auch, weil ich natürlich die Mucke da noch mag. Aber wir haben ja bei den Knicks mit Spike Lee auch einen Kollegen, der jetzt, sagen wir mal so, nicht besonders defensiv in seiner in seiner Ausdrucksform steht der gegnerischen Mannschaft und gegenüber. Der hat sich auch mit Michael Jordan angelegt.
Ja, und mit Reggie Miller, der Choke und so. Ne? Ja, ich fand das bei Spike Lee aber auch sympathischer als bei Drake. Also ich weiß nicht, ob das eine Generationssache war. Die waren damals nicht so, die sahen nicht so aus, als ob die den Typen, den sie dazu zu labern, als ob die den wirklich hassen und beleidigen wollen. Und bei Drake habe ich mich erwischt, wenn die den halt so nah gezoomt haben und der die gegnerischen Spieler beschimpft hat, dass er die wirklich hassen würde.
Alter, das, ja, aber dann ja, wir schließen das
ich mal. Ich glaube das nicht, ne, dass er das
aber,
wirklich
aber
hasst,
dann, weil er ja... Dann lassen wir mal einen Zoom auf Charles Oakley machen, Finals 96. Da war auch Hass in den Augen.
Ja, aber der hat ja gespielt.
Ja, gut, stimmt auch wieder. Da hast du auch wieder recht. Ne?
Aber du hast ja gesagt, einleitend, es geht um Emotionen heute und ich glaube, die Emotionen kann man Director ja nicht absprechen. Oder findest du ihn generell auch einfach so nicht interessant?
Nee, also ich kenne jetzt nicht so viele Musik von dem, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist übrigens auch ein krasser Fakt.
Ich kenne ein Video von dem, da habe ich tatsächlich Pipi in den Augen gehabt, wo er diese 1 Million Dollar Budget seine Kohle verschenkt hat an Leuten.
God's Plan.
Das greift mich ihm hoch an. Und da habe ich zum ersten Mal seit Jahren mal wirklich beim Video gesessen und Pipi in den Augen gehabt und gesagt, ey, wenn das jetzt kein Promo-Move ist, Respekt halt so.
Das ist schon krass, das Video,
das Alter. Das ist sehr, gut, da, sehr gute mal diese, Sache, Mann.
Ich, weißt du, was da meine Lieblingsszene ist? Wir kommen voll vom Thema ab hier, aber egal. Wo er in diesen Supermarkt geht und so nach dem Motto, hi, ich bin Drake, übrigens alles, was ihr jetzt einkauft, geht auf mich.
Oh.
Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. So, das andere sind so alles so Szenen, ja, okay, aber da dieses so Wildfremde und dann, wie sie einfach nur Lebensmittel für sich horten und so, das ist schon heftig.
Also ich sage immer, großes Ego, großes Herz, das trage ich, das halte ich solchen Leuten im Zweifel immer zugute. Auch wenn dieses Ego-Gepose dann auf den Sack geht, so. Es heißt halt, hinter jedem großen Ego steckt ein großes Herz halt.
Ja.
In dem Musikvideo.
Peter, wie kriegen wir jetzt eine Überladung?
Ganz easy, die liegt schon auf dem Boden. Und zwar in dem Musikvideo God's Plan, da ist auch ein sehr bekannter NFL-Spieler drin, Antonio Brown. Sehen wir einmal, die stehen zusammen in der Mall, behaupte ich. Wie ist dein Bezug da zu der Liga, zu Football, zu NFL?
Ich verfolge den Super Bowl natürlich. Ich habe das immer auf der Konsole gezockt. Und ich kannte mal sogar in Deutschland, also jetzt hier tatsächlich, ich weiß gar nicht, in Düsseldorf oder in Köln war das nächste Football-Team, was ich kannte, ich mal einen Spieler und einen Player. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, der Bruder, aber... Köln war das, glaube ich. Köln oder Düsseldorf. Eine Reihenseite war das auf jeden Fall, die ein Team damals hatte. Und es gab so eine Popularität, auch ungefähr am Anfang der Übertragung, wo die angefangen haben, Super Bowl im Fernsehen zu zeigen. Also das ist jetzt ungefähr so 10 Jahre her. Mhm. Aber da kannst du mal sehen, dass sich danach, also bis nach Witten, bis in den Pott zu mir, sich wenig halt irgendwie heranbewegt hat. Während Basketball etablierter Bestandteil ist, Freunde das im Verein machen und der Sport sich festgesetzt hat, gibt es halt kein Wittener Football-Team halt zum Beispiel.
Ja. Ne?
Und das hindert dann extrem, irgendwie noch mehr Berührungspunkte zu schaffen. Obwohl, wenn du einmal da die Regeln gecheckt hast, es einmal bei Madden gecheckt hast, wie es geht, halt mit der Steuerung, jetzt ich sage immer diesen Konsolenvergleich, weil ich da viel mehr lerne an den Regeln und von Spielabläufen als bei Übertragung, dann checkst du halt, was für eine Taktik, was für ein taktisches Finesse und was für ein Schachspiel das ist. Ne? Also es ist nicht nur die brutale Härte, es ist ein richtiges taktisches wie Schiffe versenken man, was sag ich mal. Also das Spiel verlangt dir alles ab, sag ich.
Ja, das Problem, was du eben beim Basketball beschrieben hast, dass man eben 10 Leute am besten hat oder dann eben zu 3 gegen 3 wird, das kannst du bei Football ja noch schwieriger umsetzen. Also wir uns dann ab und zu den Ball hin und her werfen im Park oder sowas, aber mehr kannst du auch nicht nachstellen, ja.
Nee, das Ganze, ich weiß gar nicht, ob sowas gibt wie das Ambivalent zum Streetball 3 gegen 3. Gibt es sowas?
Also, Flag Football kenne ich, das spielen dann auch Freunde von mir. Das heißt, du hast eben nicht die klassischen D- und O-Liner, wo dann eben die 150-Kilo-Kollegen gegeneinander laufen und du hast eben keine Hits, ne? Also du spielst ohne Pads. Das ist so ein bisschen einfach die freundlichere Version, die man, glaube ich, auch gerade versucht, so in Deutschland mehr in Schulen einzubringen und generell, das spielst du auch, bis du, ich glaube, 12 bist, so ungefähr. Und dann wechselst du.
Also es gibt auch nicht so wirklich viele Running Plays, es wird viel geworfen, viele Pass Plays, oder?
Nee, beides.
Ehrlich?
Es ist wie Football und das ist irgendwie ganz geil. Ich habe das in den USA, ich war beim Pro Bowl und da war so das Turnier dieser Jugendlichen vorweg. Und da haben wir mit unserer Influencer-Gruppe gegen das deutsche Team gespielt. Also ich habe selber mal Flag Football gespielt, das ist total geil. Also du musst halt dann auch flink sein und schnell sein und da waren so junge Ami-Kids dabei, was die für Moves hatten, das war schon krass. Aber es geht halt nur darum, dass du halt überall so einen Flag halt hängen hast und wenn du die abpasst, dann bist du raus aus dem Spiel. Also dann ist das Spielzug auch beendet.
Verstehe.
Also wie Fangspiel,
das hat eine krasse, schöne Dynamik und du haust dich halt nicht und da reichen dann auch 5 gegen 5 zum Beispiel.
Es gibt also nicht diese Versuche, drei Versuche für 10 Yards, gibt es halt also nicht?
Doch, gibt's da auch, aber du musst in Zonen kommen. Du hast nämlich 20 Versuche, um in die nächste Zone zu kommen.
Und wenn du die Flag weg hast, ist der Spieler raus.
Dann ist der Spielzug vorbei.
Für den Spielzug, genau. Ja.
Ah, okay, interessant. Das sagt mir nämlich gar nichts.
Aber also, es ist ganz geil und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dass auf den Schulen in Deutschland so bei dem, weil der Boom und dieser Hype rund um American Football ja ehrlicherweise jetzt nochmal richtig losgeht, so habe ich das Gefühl, ja, wird das kommen. Also ich kann das ausdenken, dass so in 10 Jahren die 14-jährigen Kinder, die werden regelmäßig Flag Football spielen.
Ja, also Football ist auf dem Vormarsch, dadurch, dass die jetzt die Fernsehrechte da auch bei Sat.1 und Pro7 natürlich so, wie heißt der Coach, der das überträgt?
Patrick Isume.
Genau. Und jetzt pass auf, ich habe auch mal eine lustige Anekdote, einen Funfact. Wir sind vor 3-4 Jahren in Stuttgart aufgetreten und El Karim und ich saßen auf dem Zimmer. Und das war so mit das erste Jahr, wo die halt noch so um 2-3 Uhr nachts halt irgendwie übertragen haben. Und da saß der Icke, der Blonde. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Ey,
ja, klar.
Ich hab mich über den Dude so schlapp gelacht. Wir saßen also die ganze Nacht wach und haben einfach den Typen gefeiert, dass der im Fernsehen halt die Football-Knowledge gedroppt hat, obwohl er halt eigentlich wie Gandalf aus Herr der Ringe aussah mit seinen langen Haaren. Ne? Also ohne jetzt das abzuwerten oder so. Genau solche Charaktere hat es halt irgendwie gebraucht, wie diesen Coach, ne? Und wie diesen Icke, dass Leute vom Fernseher einschalten und sagen, ey, warte mal, damit kann ich mich jetzt identifizieren, da gucke ich jetzt mal zu, das finde ich geil und das catcht mich und da bleibe ich auch dran. Und so war es bei uns auch. Wir saßen die halbe Nacht wach im Hotel und haben halt die Übertragung von einem Playoff-Spiel gesehen. Das war gar nicht mal so das Super Bowl-Finale, sondern das war halt irgendein Playoff-Spiel und der Icke hat übertragen und saß auf seinem Stuhl noch, abseits von den Leuten. Das war alles noch sehr rudimentär, gar nicht so hohes Budget und sah gar nicht so fancy und schick aus wie jetzt beim Super Bowl. Aber es hatte diesen Flair halt. Ne? Also lange vor der Nachos-Werbung, bevor die halt berühmt wurden. Und da fand ich es einfach geil, dass so ein Typ im Fernsehen stattfindet. Ne?
Ja.
Die tun da auch viel für, glaube ich, das in Deutschland generell.
Ja, aber er sah halt nicht so wie ein Sportreporter aus, das meinte ich. Also der war wirklich unkonventionell. Und das hat sehr geholfen, das Eis zu brechen, fand ich.
Ja, wenn er dich damit überzeugt hat, dann hat er schon ziemlich viel geschaffen. Insofern
ja, ich fand den geil.
auf jeden Fall begeistert. Peter, bring Struktur rein hier.
Ich habe noch was anderes übrigens auch, Thema NFL, jetzt mitbekommen vor ein paar Tagen. Und zwar, die Stadien haben nicht auf, jetzt eben seit letztem Jahr und trotzdem und ganz viele, es werden keine Nachos verkauft, es gibt kein Tailgating in den USA und trotzdem hat gerade die NFL die teuersten Fernsehrechte verkauft, die sie je verkauft hat. Eben auch ganz wichtig an Amazon zum Beispiel.
Wie hoch war das Agreement?
Ich glaube, wir reden davon Milliarden. Also ja, für die nächsten klar. 10 Jahre. Also
6, 7 waren es bestimmt.
Ja, bin ich gar nicht ganz sicher. Kann ich kurz mit einem Auge nachgucken. Aber auf jeden Fall zeigt das auch noch, wie populär der Sport weiterhin wird. Also, dass wir ja eigentlich gerade eben ein Problem haben mit natürlich allem, wie du beschrieben hast, was live stattfindet. Und nichtsdestotrotz schafft es die NFL, sich weiter so gut zu vermarkten und zu inszenieren. Eben auch, weil sie eben wahrscheinlich auch einfach gerade Glück hat mit einer guten Führung, dass sie trotzdem weiter so erfolgreich sind. Ja,
ja also muss... Dich wird's noch erwischen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch die Saison selber und so. Das ist schon ein ganz schöner Flash. So, ich bin da jetzt seit 3 Jahren voll drin. Die Sucht wird immer schlimmer. Ich interessiere mich immer weniger für Fußball, sondern nur noch für die NFL eigentlich.
Ich habe eine Zahl, wollt ihr mal schätzen, 10 Jahre TV-Recht NFL, wie viel haben die bekommen die dafür? Also von allen
anderen. Die nächsten 10 Jahre ab jetzt?
Genau, also 2023 bis 2033, also eine 10 Jahre
Zeit. Das letzte CBA-Agreement der Basketballliga war 4 Milliarden. Ich schätze mal, dass es das Doppelte ist, zwischen 6 und 8.
Pro Jahr.
Ja, ist mehr. Also wir reden von 100 Milliarden für 10 Jahre.
Da siehst du.
Nee, pro Jahr, ist klar.
Genau, also knapp, also 10 Milliarden pro Jahr.
10 Milliarden pro Jahr.
Okay, ich hätte 8 Milliarden, zwischen 6 und 8 pro Jahr getippt. Wow, das ist ja Wahnsinn, Alter.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und spätestens deshalb weißt du, du musst dich auf jeden Fall auch noch mehr mit NFL beschäftigen. Du wirst nicht drum herum kommen an der Stelle.
Ja, ich finde es, also die haben das sehr benutzerfreundlich gemacht. Du findest jetzt einen leichteren Einstieg und einen leichteren Zugang dazu. Vorher war das wirklich nur was für Leute, die selber Football in Deutschland gespielt haben. Das hast du auch gesehen, zu was für einer Uhrzeit das übertragen wurde. Aber Leute wie Icke und der Coach hier, wie heißt der nochmal?
Coach Isume,
die haben durch ihre Reportage, durch ihren Moderationsstil auch dazu beigetragen, dass das viel mehr Leute anspricht und viel verständlicher wird. Ne?
Das ist ganz lustig. Icke ist auch Hip-Hop-Fan. Ich check das nächstes Mal, ob er auch Lagmann-Fan ist. Was dann noch lustiger wäre, wenn er selber quasi dich, dann wärst du Matrix-mäßig.
Auch wenn nicht unbekannterweise dann viele Grüße. Deshalb, er hat mich auf jeden Fall noch mehr angefixt, halt, dass die Übertragung zu gucken halt so. Und da kannst du mal sehen, dass das auf jeden Fall so Früchte trägt. Ja,
hier ist Influence Now.
Was auch dafür sorgt, dass Nico und ich uns mehr Übertragung angucken, ist, dass wir Fantasy spielen. In der Vorhinein hast du gesagt, nicht alles, was wir hier sonst so ansprechen, hast du Kontakt mit. War das auch auf Fantasy bezogen oder bist du selber?
Ich habe keine Fantasy Games. Ich habe jetzt zu Schuhe und zu Trikots nicht so einen großen Bezug. Fantasy League bin ich außen vor tatsächlich.
Die kommt. Also auch zu Schuhen und so, wie kommt?
Also die weiß ich nicht, ey. Ich fand das ein unnötiges Hobby, glaube ich. Ich habe 2-3 Trikots und 2-3 Schuhe, die ich halt immer gefeiert habe. Also die Kobe-Reihe, die Jordans sowieso. Aber ich war nie so, dass ich mir jetzt den neuen Grant Hill Patrick Ewing-Schuh kaufen musste. Und habe auch bei keiner Fantasy League. Also Fantasy League ist, glaube ich, raubt dir sehr viel Zeit, wenn du da drin bist. Das kann mir keiner erzählen, dass das halt mal so nebenbei geht. Ne? Also wenn du das gut und richtig machen willst und dann immer jeden Morgen die Stats und die Trades abchecken musst und deine Starting Five umstellen musst und abgeben musst und neu kaufen musst, dann frisst das, glaube ich, sehr viel Zeit. Ey.
Ja, auf jeden Fall, Alter. Das ist...
Egal auf welchem Level, ob jetzt NFL-Fantasy, es gibt ja auch Football-Manager, ne? Fußball-Manager, Basketball-Fantasy-Leagues, generell um das richtig... Dann gibt es auch noch so voll viele, wie nennt man das, Turniere und Preisgelder und so. Also das wird auch immer mehr.
Ich hatte einen Vorschlag für dich. Ich muss ganz kurz nachgucken. Wir starten jetzt gerade, wenn ihr die Folge hört, unsere Major League Baseball Fantasy League.
Richtig.
Wir haben das auch mit Basketball gemacht dieses Jahr und mit Eishockey. Im Basketball waren es ein paar mehr Leute, im Eishockey sind wir nur zu sechs, glaube ich. Und das ist auch eher so ein bisschen so eine Proberunde, um ein bisschen das Spiel zu gucken, mal wieder ranzurücken und auch mal wieder, du lernst halt schon die Spieler. Das heißt, das Niveau ist alle sehr niedrig und beim Baseball wird es entsprechend noch niedriger werden.
Also was ist die logische Konsequenz? Was ist die logische Konsequenz, nachdem wir sagen, Football kennen wir ziemlich gut aus, Basketball ist auch gut. Eishockey schwierig, wir schmeißen uns in Baseball, wo wir dann nicht ab Runde 3 nicht mehr wissen, was wir tun, sondern ab Ende der ersten Runde.
Ja. Genau, wurde komplett Auto. Aber wir haben halt irgendwie auch Bock, das reinzugehen. Also du bist herzlich eingeladen, kriegst gleich einen Link, wenn du Bock hast, steigst du mit ein in die Major League Baseball
Fantasy. Ich oder was?
Ja, genau. Wenn musst du nicht, wenn nicht, dann quatschen wir dich nächstes Jahr für entweder Ende des Jahres für NFL oder sonst nächstes Jahr für NBA wieder voll.
Also es ist das einzige Jahr, wo es klappt, wegen Corona, glaube ich.
Ja,
wenn das,
genau.
Also wenn man
dann. Aber weißt du, pass mal auf, doch, weißt du, das Ding ist, das geht. Also du musst einmal im Vorfeld musst du dich halt sehr gut darauf vorbereiten, weil du so ein bisschen dein Team zusammenstellen musst.
Draftest.
Ja, genau, der Draft am Anfang. Ja, genau. Aber danach ist es im Prinzip nur noch ein bisschen die Liga gucken, ein bisschen die Stats angucken und das ist immer relativ schnell gemacht. Entscheidend ist der Anfang. Sehr entscheidend ist der Anfang.
Die Vorbereitung ist sehr wichtig, aber im normalen Leben, wenn es jetzt keine Pandemie geben würde, käme ich auch kaum dazu, viele Spiele zu gucken. Also daran würde es schon fast scheitern bei mir. Ich habe leider Gottes, ich war gesegnet immer, dass Hip-Hop so mein Universum 24 Stunden am Tag ausgefüllt hat. Ne?
Ich habe übrigens wegen unserer Gesprächsrunde hier, ich Vollidiot, gerade eben mir einfach den NBA League Pass besorgt, weil ich unbedingt Bock auf Playoffs habe jetzt in der Pause mit allem drum und dran.
Ja,
weiter einzusteigen.
Das mache ich auch. Ich hole mir den League Pass übrigens nur noch zu den Playoffs. Diese 82 regulären Saisonspiele, da hast du auch manchmal das Gefühl, das ist nicht so das richtig Wahre. Also.
Aber ich muss auch, um kurz bei uns einen Ausflug in diese Richtung zu machen, ich muss auch aufpassen, ne? Also weil ich spiele diese Woche in der Fantasy-Basketball-Liga gegen Peter und ich habe mir die Saison...
Aktuell spielen wir gegeneinander, richtig?
Ja, diese Woche, genau. Und bisher lief's eigentlich recht gut für mich, aber ich habe jetzt 3 Wochen in Folge so ein bisschen verkackt. Und wenn ich jetzt das nächste Mal, also jetzt, wenn das Spiel auch noch verkacke, dann wird's auch irgendwann Playoff gefährlich für mich, habe ich das Gefühl. Deswegen muss ich wieder ein bisschen rein investieren.
An der Stelle
kriegt ihr das eigentlich alles unter einem Hut? So Interviews, redaktionelle Beiträge, normales Leben, Sportberichte angucken und dann noch zu den Stadien reisen, die Sachen mit Pillard, Fußball gucken. Also ich habe das Gefühl, das ist too much manchmal.
Ich glaube,
also hat der Tag bei euch 32 Stunden oder wie läuft das?
Ich schlaf einfach nur 4. Aber das Schöne ist, um es also zu beantworten, ich glaube, das meiste ist die Tatsache, das ist alles, ich liebe das alles, das ist alles Hobby. Ist egal was, ich habe beruflich es so hinbekommen, dass ich nichts mehr mache, was ich machen muss. Alles, was ich mache, mache ich, weil ich Bock drauf habe.
Respekt.
Und wenn das irgendwie dann dazu gehören mittlerweile, was ich gleich mache, zocken, dazu gehört mittlerweile auch sich mit der NFL und mit der Fantasy League beschäftigen, genau wie Interviews machen oder sonstige Formate oder
Podcasts. Aber das ist straff geplant trotzdem. Du musst ein Planungstalent haben, ne?
Oder? Ja, also wenn das
man muss Peter, gut verschieben Peter, können manchmal, ja.
Peter nickt, ich habe ja um mich rum sehr viele Leute, die immer vereinzelt pro Projekt und pro Thema auch mir sehr gut zur Seite stehen. Ohne Peter würde Sports Corner nicht sein. Er ist der Grund, warum wir diesen Podcast hier machen können. Und es ist auch er sein Baby, das er dann irgendwann übernehmen wird und ich dann nur noch quasi der Grüß-August am Anfang bin. Genau das Gleiche ist so bei Wichtiges auf dem Platz mit Pillard, ist er auch immer mehr Motor dafür, dass wir besser werden in dem so. Und aber da kommt dann Pillard mit seiner 80-20-Regel, der sagt, mit 20% Einsatz kannst du 80% Erfolg haben, die letzten 20%, dann musst du 80% einsetzen. Und ich lebe ganz gut mit diesen 80%.
Das hat der Pillard gesagt, ja?
Ja, denn
sehr
weise. Pillard ist ein schlauer Mann.
Genau.
Ist halt Schalke-Fan, das ist das Problem dabei. Da ist es
bin ich auch. Du musst
ja, ich weiß.
Ich habe aufgehört, Fußball zu gucken seit 5 Jahren schon. Ne? Generell ist mir das zu blöd geworden mit den Gehältern. Und ehrlich gesagt, wenn Bayern dieses Jahr Meister wird, sind sie 9 Jahre oder 10 Jahre in Folge Meister. Wer will so eine Liga gucken? Ich nicht.
Voll. Sehe ich auch ganz genauso. So. Aber das ist das Einzige, wo Pillard dann immer, was die Fußballergebnisse angeht, auch ein bisschen gerade arg struggelt, nachvollziehbar.
Ich wünsche den richtigen Abstieg den Schalkern, glaube ich, nur 2-3 Jahren. Auch als Schalke-Fan ist hart was in meinem Mund so. Aber manchmal musst du halt runter und dann musst du mal wissen, wie die Laterne unten schmeckt. Und dann weißt du auch die Sachen zu schätzen, wenn man sie nicht hat. Ja, so ist ja der Sprichwort. Ne? Du weißt erst dann zu schätzen, was es heißt, erste Liga zu spielen, wenn du mal 1-2 Jahre lang in der zweiten Liga gespielt hast.
Ja, man kann sich die Scheiße immer schön reden.
Er ist übrigens auch Schalke-Fan.
Ja?
Ja.
Was soll ich dir sagen, ja?
Komm, lass uns auf die Zielgerade gehen. Was haben wir noch auf der Liste, Peter?
Richtig, okay.
Ausblick. Du merkst, er sorgt hier für Ordnung. Er hat quasi die ganze Zeit einen Zettel in der Hand und weiß
immer, wo wir uns verlieren in den Details, ne, Nico?
Aber Dicker, das steht hiermit offiziell für jeden da draußen. Ich habe jetzt schon eine imaginäre Liste, was wir beide alles noch machen. Und nächstes Mal, wenn es wieder podcastseitig, also wenn es mal albumseitig was zu reden gibt, dann reden wir mal. Und dann wird das so ein 3,5 Stunden Podcast über Gott und die Welt und das Leben. Und dann
vielen Dank. Ich bin auch ein bisschen routinierter. Es ist mein erster Podcast. Ich kann auch dann irgendwie Einsatzantworten geben und so.
Also nee, aber scheiße. Scheiße, ja? Brauchen wir nicht.
Genau so muss sein.
Nee, so ist richtig. Das ist eine sehr starke Folge bisher, das kann ich dir schon mal sagen.
Du musst aber auch gleich ins Studio, richtig? Und wir haben diesen Podcast ja auch schon mal verschoben, weil du im Studio warst. Aber
tief ja, ich entspannt. Das Gute ist, ich habe keine Deadline, ich bin mein eigener Herr, ich bin aber auch nur eine Ein-Mann-Armee. Deshalb ist es bei mir mit der Planung und so, fällt vieles schwer. Wenn du nur alleine bist, so, dann bist du nur dir selber Rechenschaft schuldig.
Ja.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken und du könntest in die USA fliegen, egal wo du landest, und du kannst dein Traumspiel angucken. Was wäre das? Welche Liga, welche Team?
Tatsächlich wäre es Staples Center LA, Wetter, Kalifornien. Da sind wir jetzt mehr zu sagen als in den Madison Square Garden, obwohl das die zweite Anlaufstelle wäre, Mekka des Basketballs. So. Mhm. Die beiden sind der Klassiker. Danach wäre es wahrscheinlich Boston und vielleicht danach nochmal Miami wegen auch Strand und Wetter. Da bin ich sehr pragmatisch. Also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, so lässt mich das auch so über einige Sachen hinweggucken. Also.
Was schaust du dir im Staples Center an? Eishockey?
Nee, ich würde mir das LA Lakers tatsächlich angucken. Und witzigerweise hatte ich zu meinem 39. oder 40. Geburtstag auch so einen Trip nach LA geschenkt bekommen, tatsächlich von meiner gesamten Family. Wir haben alle zusammengeschmissen so. An dem Tag hätten auch die Milwaukee Bucks gespielt im Staples Center. Als Giannis und Bucks-Fan musste mich dann nicht locken.
Die griechischen
Wurzeln,
und dann
kam halt Pandemie und Corona und so. Ne? Das hat er halt irgendwie einen Riegel davor geschoben.
Ja, bitte.
Hoffen wir, dass du das irgendwann mal so nachholen kannst.
Ja,
ein Abschlussthema haben wir immer noch, das ist Zocken. Das mache ich gleich hier noch. Das wisst ihr nicht, wenn ihr das jetzt hört.
Hey.
Also dann habe ich das schon gemacht, aber ich spiele jetzt hier gleich NBA 2K. Dicker, hol
auf welche Konsole inzwischen? Hast du die neue?
Ich habe die 5er jetzt hier, da hinten siehst du sie, da die PlayStation 5.
Ach, du bist PlayStation, okay.
Ja, aber ich bin da dran, um auch die Xbox zu besorgen, weil ich weiß, du bist Xbox
Series. Ja, das ist das Gute bei Warzone, da können wir uns irgendwie Crossplay-mäßig mal treffen und gemeinsam einen zocken. Und,
Deal abgehakt, machen wir. Ja. Hat nichts mit US-Sport zu tun, außer...
Aber jetzt hör zu, NBA 2K zocke ich seit 99 auf der Dreamcast.
Okay.
Auf der Dreamcast. Ich weiß nicht, ob euch die Konsole noch was sagt. Klar, 99, 2000 kam das erste ESPN 2K Basketball raus mit Allen Iverson auf dem Cover und seitdem zocke ich jedes Jahr, hole ich mir den nächsten Teil.
Ich hatte so Angst davor. Ich glaube, wenn wir gegeneinander spielen, du würdest mich, glaube ich, in 4 Minuten mit 50 würdest mich schlagen.
Ey, ich zock kaum noch 5 gegen 5. Wir haben alle unseren eigenen, wir haben ja dieses Witten Untouchable Esports Team, um jetzt mal Werbung in eigener Sache zu machen. Und seit 2014 oder 15 zocken wir halt tatsächlich online. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Wir gehen als 5-Mann-Truppe ins Pro-AM oder ins Rack und zocken. Und wir hatten tatsächlich ein Jahr, ich glaube 2015 oder 14, da konntest du in diesen Ranglisten feststellen, wie oft du gezockt hast und wie gut du warst. Und wir waren einen Monat lang oder eine Woche lang unter den 43 besten Mannschaften in Europa. Kannst du dir das vorstellen?
Nicht
das ist kein Witz, das ist jetzt Real Talk. Das heißt nicht, dass du jetzt so die besten Skills hattest von 43 Teams, die ja in Europa gespielt haben. Aber erstens hast du nur auf europäischen Servern gespielt und zweitens kam das auch dadurch zustande, wie oft du über einen Zeitraum jeden Tag gespielt hast. Und wir zocken jeden Abend. Wir haben dieses Jahr jeden Abend hatten wir NBA 2K gezockt. Ne? Und seitdem Modern Warfare mit Warzone uns dazwischen funkt, kommt es halt immer öfter vor, dass wir mal 1-2 Tage in der Woche nicht als Team in die Halle reingehen. Und ey, ich muss eine Lanze brechen für mein E-Sports-Team hier. Ich werde die auch verlinken, dass die das alle sehen halt. Wir sind da wirklich seit 4, 5, 6, 7 Jahren dabei und zocken und haben uns dann jedes Jahr, haben eine WhatsApp-Gruppe, haben eine Instagram-Gruppe, nennen uns Witten Untouchable, machen eigene Logos, jeder weiß schon seine Position und so weiter und so fort. Und das ist für uns ein ganz großes Kino.
Das klingt sehr inspirierend für das Backspin E-Sports Team, ja.
Ja, es gibt zwei, die ich zusammengestellt habe. Eins für FIFA, da ist ein bisschen mit Pillard. Mhm. Das haben wir aber noch nie wirklich aktiviert. Da wollten wir letzte Saison beim Pokal mitmachen, beim DFB-Pokal. Ja. Werden wir nächste Saison machen. Und für Warzone habe ich einen Squad zusammengestellt. Also,
wer ist da drin?
Kennst du alle nicht? Sind vier sehr junge Typen, die ich quasi in meinem Squad habe, die alle so, alle, sagen wir so, Rebirth Island, wenn sie gut drauf sind, gehen die da so mit 10, 15 Kills runter.
Ja, da bist du in unserer Liga ungefähr.
Ja, und ich bin der Rucksack, Alter. Ich bin der Sand. Ich werde immer wieder belebt. Dann so. Aber es wird besser. Mittlerweile komme ich auch so an die 3, 4 Kills. Aber es hat ein bisschen gedauert. Aber insofern wird es geil. Es heißt auch, dass selbst du, wenn wir zum Beispiel, ist ja gerade Rebirth, Wiederbelebung hier 2, Zweier, wenn wir beide reingehen, wird... Du hättest einen Sunny und du müsstest mich halt ab und zu mal retten.
Okay, ich sag auch nur, jetzt wo wir braggen und boasten, eine Zahl noch. Ich habe Warzone jetzt, das ist jetzt vor einer Woche im März wurde es ein Jahr alt, das Spiel. Mhm. Hat jetzt ein Jahr, ich habe 34 Tage Spielzeit. Ich habe 6 am Stück. Also wenn du das durchzählen würdest, habe ich 34, ich habe glaube ich 6000 Kills. Das ist eine Unmengen, also jeden Abend 2 Stunden zocken ist Minimum, ne, wenn alle schlafen. Tja, das schult das Auge, das macht die Squad hart, ey. Und jetzt habe ich was was ich sagen wollte. Wir haben kennt ihr diese Seite, wo Dirk Nowitzki UNO gespielt hat mit Mark Willoughby da aus Würzburg im Internet und das dann auf Twitch gestreamt wurde? Das wird, glaube ich, von Damian Davis auch gehostet.
Ah, weiß ich gar nicht.
Da haben wir eine Anfrage bekommen, mit unserem Untouchable Esports Team da mal anzutreten.
Ah, geil.
Der Damian Davis hatte mich mal angefragt, weil er das moderiert und hostet, und hat gesagt, ey, kennst du diese Seite? Da hat der Dirk Nowitzki letztens gespielt, auch mit seinen Schulkollegen aus Würzburg, aus alten Zeiten. Und ich so, geil, was hat er denn gezockt? 2K, NBA, frage ich so. Und er so, nee, UNO, sagt er. Und ich so, wie, die zocken UNO auf Twitch?
Aber warte mal, wie heißt das? Wie heißt das Ding, die Plattform?
Ich weiß es nicht mehr, ey.
Ich glaube, ich kenne das nämlich.
Weil ja, das kennst du hundertprozentig.
Ja, weil das ein Kollege von mir, glaube ich,
ja, hundertprozentig.
Ist der Inhaber.
Hundertprozentig. Der Peter guckt kurz nach.
Ja, genau, Peter guckt nebenbei schon nach.
Reden wir von Sportdeutschland TV?
Von Home United? Nee, muss einfach mal Dirk Nowitzki spielt UNO googeln.
Genau, das ist nämlich auch Mindbreaker gewesen.
Ja,
das war so das Aushängeschild von denen. Und die haben gesagt, ey, wenn wir Dirk Nowitzki kriegen, so kriegen wir dann auch dich dann so. Ich so, klar, ich bin mit meinem ganzen Team dabei. Also, natürlich.
Wir reden aber nicht vom Locked-In-Festival.
Wie heißen die?
Locked-In-Festival.
Doch, ich glaube, das wird das sein. Ich schaue mir gerade Dirk Nowitzki an, wie er
locked, wie eingeloggt, meinst du?
Ja, genau.
Ja, das ist es, glaube ich. Das ist
ja,
es.
Genau.
Festival sagt mir jetzt nicht, aber die Locked-In-Jungs, glaube ich, die waren das. Ey. Da brauchst du so ein Discord-Cam auch, ja, für deine Übertragung, dann wird das aufgezeichnet, wie du dann zockst, und dann streamen die das dann.
Ich merke schon, wir kriegen das hier hin, Alter.
Ja, wir sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge.
Geiler Typ. Und damit will ich aber auch das Ganze hier schließen, denn wir werden an anderen Stellen weitermachen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es war aber sehr geil, dass du dabei warst.
Ich bedanke mich für die Einladung, hat wirklich Spaß gemacht. Auch an Peter und so, und gut, dass du mich da gebrieft hast und die ganzen Sachen geschickt hast und so. Und wir haben viele Sachen nicht abgehakt, aber das war klar, dafür haben wir die Emotionen freien Lauf gelassen.
Ich habe dir gesagt, der Gast entscheidet, welche Richtung wir gehen und
wie wir voreinschlagen. Wir haben uns super die Bälle zugespielt, fand ich auch.
Und ganz ehrlich, wir werden ja den ganzen Bereich über Zocken dann nochmal ausbreiten, wenn wir zocken. Und das machen wir bald.
Schickt mir übrigens, wenn ihr das aufgezeichnet habt, wenn ihr wisst, wann das ausgestrahlt wird, schickt mir einen Link über Instagram, dann verlinke ich und poste das und share das, damit das dann die Leute von mir auch sehen können und hören können.
Und wenn ihr es jetzt gehört habt, dann wisst ihr, dass ihr es mitgekriegt habt, weil nämlich Lagmann gesagt hat, er wird es verlinken. Und dann sind wir wirklich in der Matrix. So, Alter. Das war's. Backspin Sports Corner. Peter, wichtige Info, wir haben Pause, ne?
Wir gehen über Ostern, oder wir gehen 4 Wochen in Pause.
Wann fangen wir wieder an?
Und kommen dann wieder Ende April, am letzten Mittwoch des Aprils. Davor sind wir aber nochmal live bei Twitch.
Ah, okay.
Und starten dann Staffel 2 und haben dann wieder 8 illustre Gäste an die wir uns dann jetzt in den nächsten 4 Wochen nochmal kommunizieren müssen.
Das wird spannend. Wir werden auch eine 2. Staffel machen, wir werden auch eine 3. Staffel machen. Vielleicht ändern wir irgendwas und irgendwann wird Lagmann auch wieder Teil von dem Ganzen sein. Ja. Aber jetzt erstmal schön, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank.
Danke
Lagmann.
Auch.
Das war Backspin Sports Corner. Ne? Ja, frohe Ostern. Macht's gut. Ciao.
Mach's gut. Ciao. Backspin Sports Corner. Are you ready to play the game? You like that? When it's time for action. I love sports. Backspin. Sports Corner.